Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer himmlischen neuen Folge von Dinge von Interesse, auf die ich mich gefühlt sehr, sehr lange, sehr, sehr viel gefreut habe, denn zu einem geht es um eine Serie, die ich durchaus in meiner Kindheit, also durchaus als prägend empfunden habe und jetzt ein bisschen wieder für mich entdeckt habe, und da ist mir noch jemand anders quasi auf der Landstraße zum Himmel begegnet, nämlich der gute Kai. Hallo Kai.
Hallo Gregor, ja, endlich ist es soweit. Ja. Gefühlt haben wir das jetzt über Wochen immer wieder hinziehen wollen müssen. Und ja,
es ist, ich bin wieder fit. Das ist super. Es ist ja ein himmlisches Zeichen, dass du wieder fit bist. Wir kamen ja auf die wilde Idee, so ab und zu mal so in unregelmäßigen Abständen über so Pilotepisoden von Serien zu reden. So ein bisschen haben wir uns selbst inspiriert dazu, weil wir doch über den Sequest-Piloten geredet haben. Ne? Und dann haben wir ja noch über verschiedene andere Serien, das können wir schon mal so erzählen, so geredet, über die wir in Zukunft mal über den Pilotfilm reden wollen. Unter anderem auch einen Hubschrauber, der die 80er Jahre durchaus prägte. Und irgendwie.
Ein sehr schnelles Auto, das spricht.
Ein sehr schnelles Auto, das spricht und so. Das war übrigens eine der besten Sachen. Kai, ich guck dir dieses Video an. Fandest du es auch in derselben Reihenfolge witzig, wie ich die Szenen witzig fand und so?
Darüber müssen wir dann bei demnächst nochmal sprechen,
ja. Richtig. Aber hier kamen wir eher so ein bisschen durch Zufall auf die Serie ein Engel auf Erden, oder wie sie bei uns damals auf Deutsch hieß, ja, ein Engel auf Erden und ein Engel kehrt zurück. Highway to Heaven heißt die Serie im Original und ist von einer Fernsehlegende der 60er, 70er und 80er Jahre, nämlich von Michael Landon, ist sie geschrieben, produziert, gedrehbucht und vor allen Dingen auch gehauptdarstellert worden, und zusammen mit Victor French hat er die Hauptrolle gespielt. Also er hat Jonathan Smith, den besagten Engel auf Erden, gespielt, und Victor French hat Mark Gordon, seinen besten Freund und menschlichen Helfer, kann man sagen, gespielt. Die beiden hatten auch eine gemeinsame Vergangenheit, weil die haben in unserer kleinen Farm schon zusammen gespielt, einige Jahre, und waren ganz, ganz große Freunde. Und das führte halt dann zu diesem Projekt. Aber die erste Frage an dich, Kai, wie war so dein Bezug zu einem Engel auf Erden?
Ein Engel auf Erden hat mein Vater damals sehr gern gesehen, und das lief immer, und ja, das hat man mal gesehen, so ein bisschen am Rande mitbekommen. Ich war damals aber natürlich noch sehr jung, und die Themen hätten mich nicht weniger interessieren können, was hier so gezeigt wurde. Das war irgendwie so ein bisschen langweilig für mich, aber trotzdem fand ich auch damals schon die Hauptdarsteller sympathisch. Also Michael Landon, der hat eine unfassbare Präsenz, auch jetzt, nachdem ich mir das angesehen habe. Victor French, auch ein großartiger Darsteller, können wir nachher noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Und was mich natürlich auch damals schon interessiert hat immer und jetzt natürlich noch viel mehr, sind die deutschen Synchronsprecher von den beiden. Ja. Nämlich Michael Landon wird im Deutschen, also zumindest in der ZDF-Version, von Randolph Kronberg gesprochen, und den kennt man ja überwiegend als die deutsche Stimme von Eddie Murphy, aber er hat auch Dr. McCoy einige Male gesprochen. Ja. Und Victor French wurde synchronisiert vom großartigen Wolfgang Hess. Ja.
Und welchen Bud hat er gespielt? Gesprochen.
Ja, also Wolfgang Hess, einfach ein mega Synchro-Sprecher. Also der hat ja nicht nur Bud Spencer in den meisten Filmen synchronisiert, sondern er hat auch Gimli in Der Herr der Ringe gesprochen. Oder in den letzten Filmen vom Harry Potter hat er Dumbledore gesprochen. Das ist eine Sache, die mir kürzlich erst so richtig bewusst wurde, wie großartig auch die Sprecher sind, ohne dass man sie direkt raushört.
Ja, ich habe, als ich jetzt den Pilotfilm wieder gesehen habe, habe ich mich sofort wieder in diese Stimme, in die deutsche Stimme wirklich von Mark verliebt. Dieser brummige Bär, der also als wenn er Captain Blaubär mal gesprochen hätte, weißt du? Also, weißt du, es ist einfach eine fantastische Stimme, die einfach so diesen, ja, so dieser brummelige Typ und so, den man aber irgendwie auch mag und so, und einfach so, das ist einfach eine Charakterstimme, die der hat halt, ne? Und da gewinnt er noch mal mehr in dieser deutschen Synchronisation.
Ja, eine andere Sache, die ich noch von damals in Erinnerung hatte, du hast es eben schon mal angedeutet, ein Engel auf Erden und ein Engel kehrt zurück.
Ja.
Ich dachte damals tatsächlich, die Serie wäre abgebrochen und neu gestartet worden, aber so ist es ja gar nicht. Das hatte nur den Sender gewechselt
und
mit einer neuen Staffel hat man eben den Titel geändert. Und damit kamen dann auch zwei neue Synchrosprecher und unter anderem gerade der von dir erwähnte Wolfgang Völz. Also,
der Blaubeer. Ja. Und auch vieles andere.
Blaubeer.
Natürlich.
Und vieles andere, ja.
Vieles andere, genau. Ja, ja, das war, aber man hat noch nicht mal in der Staffel gebrochen, sondern so quasi so nach anderthalb Staffeln. Also, die Serie ist halt für NBC in den 80er Jahren produziert worden. Ist von 1984 bis 1989 produziert worden. 5 Staffeln, 111 Folgen. Man muss auch wirklich sagen, dass Michael Lennon, und das hat jetzt so ein bisschen meine Recherche gezeigt, der hat wirklich diese Serie sich im Prinzip ausgedacht, sie überwiegend geschrieben, sie überwiegend Regie geführt und produziert. Also der hat, allein der Pilotfilm ist von ihm geschrieben, von ihm als Regisseur gemacht worden, er hat die Hauptrolle gespielt und das ist in ganz vielen Folgen gewesen. Also das ist wirklich die Serie, wo er wirklich fast alles gemacht hat, was da relevant gewesen ist. Und die Serie ist damals in Deutschland 87 gelaufen, also ab Januar 87 bei ZDF. Da wurden die ersten 35 Folgen ausgestrahlt. Und diese, also so mitten, also anderthalb Staffeln so quasi. Und mittendrin hat es dann diesen Wechsel gegeben, die haben halt nur so 35 Folgen eingekauft. Das gab es damals häufiger in den 80ern. Und dann ist die Serie irgendwann zur RTL Plus gegangen und da hat man dann die restlichen Episoden gekauft. Und da hatte man aber andere Synchronsprecher vor, andere Auftraggeber. Ne? Das war dann so. Ne? Und deshalb gibt es diesen Bruch mit den Sprechern. Und was aber ehrlich gesagt, ich finde es nicht so schlimm ist eigentlich. Die haben das sehr gut gemacht. Und diese zwei Titel mit Ein Engel auf Erden und Ein Engel kehrt zurück, weil ich glaube, wir alle haben damals gedacht, hey, das ist einmal die erste Serie und dann hat es irgendwann nochmal so einen Spin-off gegeben, der aber irgendwie genau dasselbe war wie die erste Serie. Ne?
Ja.
Also eigentlich komisch. Und das sollte wohl auch diesen Effekt haben, dass es auf RTL dann, RTL Plus, wie es damals hieß, wie eine neue Serie wirkte oder ein Spin-off, so, weißt du, Highway to Heaven LA, weißt du, wäre es dann wahrscheinlich.
Ja, genau.
Wäre es dann wahrscheinlich gewesen, ja.
Aber meine Herangehensweise war jetzt folgendermaßen, wir haben ja drüber gesprochen und so, ja, Engel auf Erden und da dachte ich mir, ich habe damals zwar nicht viel davon gesehen und ich fand das damals maximal uninteressant, weil die Themen mir absolut egal waren, aber trotzdem hatte ich es positiv in Erinnerung. Das heißt, das war irgendwie immer was, wo ich nicht dachte so, bäh, geh weg damit, sondern das ist quasi mit meinem Alter mitgereift in meinem Kopf. Also die Serie war immer quasi da irgendwo und ich dachte mir, je älter ich wurde, könnte man doch mal einen Engel auf Erden uns anschauen.
Das ist total faszinierend. Ich habe es ja wieder auf Freevee, kann man es gucken. Freevee. Also ich habe es auch wieder mit meinen obligatorischen 4 Werbeblöcken gesehen. Witzigerweise gucke ich es jetzt also mit mehr Werbung, als ich es wahrscheinlich früher gesehen habe. Ich habe es bei meiner Oma viel gesehen. Ich war als Kind viel bei meiner Oma und die war halt auch, also ich bin auch Katholik, also logischerweise, ich bin Katholik, sie ist Katholik. Ich habe den ganzen Prozess durch, Messdiener und das alles, ne, gemacht und meine Oma war auch halt sehr stark katholisch und deshalb war das so into, so Sonntag geht man in eine Kirche und pipapo, sie hat CDU gewählt, weil sie, ich weiß, wieso kann ich nicht, also immer gesagt, wegen dem C, wegen dem christlichen Namen und so, es waren die 80er, auf jeden Fall, und da hat sie halt auf jeden Fall Michael Lennon, meine Mutter guckt heute noch hier unsere kleine Farm Bonanza, das waren ja die großen Serien von Michael Lennon und aber auch immer, wenn es läuft, halt ein Engel auf Erden und da habe ich das auch dann als Kind immer mitgeguckt und fand die beiden halt toll. Ich fand, die haben eine super Chemie gehabt. Michael Lennon hat ja auch als Johnson so eine Ruhe, so eine in sich gehende Ruhe, die er ausstrahlt, so eine väterliche Figur wirkt er fast halt. Ne? So ein wirklich in sich ruhender Engel halt und dann dazu der bisschen aufbrausendere Mark und so. Das hat einfach gut funktioniert. Ich weiß aber noch, dass mich als Kind es immer ein bisschen gestört hat, dass die Macht, die Jonathan als Engel hatte, immer nur sehr spärlich zum Einsatz kam und so und auch relativ selten. Er war dann mal stärker oder da wurde auch mal jemand mal weggeschleudert oder er konnte so ein kleines Wunder vollbringen. Aber es wurde.
Steak in den Kühlschrank.
Er konnte quasi einen leeren Kühlschrank füllen. Aber das war eigentlich relativ spärlich. entbehrlich. Und vieles haben sie einfach durch Empathie und Helfen und Mitgefühl und miteinander über Gefühle reden und so im besten Sinne im Prinzip gelöst. Und damals habe ich das immer so ein bisschen, oh ja, wäre cooler gewesen, wenn auch mal so ein Laserstrahl hätte oder so. Und jetzt kann ich es aber mehr zu schätzen. Jetzt weiß ich das mehr zu schätzen, dass sie das sparsamer eingesetzt haben, was allerdings wohl bei der Entstehung der Serie durchaus auch ein Thema war beim Sender, weil es gibt so zwei Ideen, also zwei Geschichten, wie es zu der Serie kam. Die eine ist, dass Michael Landon gesagt hat, er hat irgendwann mal seine Kinder abgeholt und ist irgendwie durch LA, Beverly Hills gefahren und da waren alle Leute, haben alle gehupt und alle waren schlecht drauf und keiner ist vorangekommen, weil alle sich nur angeschrien haben und da hat er gesagt, weil die Leute netter zueinander wären, dann wären wir alle unsere Stücke nach vorne gekommen und die Welt wäre ein besserer Ort. Das war wohl laut seiner Geschichte einer der Gründe für die Serie. Der andere ist wohl, dass irgendwann mal eins seiner Kinder schwer krank war und er ist ja auch, hat auch so diesen Glaubens-Background und dann hat er tagelang da gebetet und soll halt gesagt haben, wenn mein Kind das überlebt und wieder gesund wird, dann mache ich Gott zu Ehren eine Serie. Ob es so war, werden wir nicht mehr erfahren, aber das sind so diese beiden Geschichten. Auf jeden Fall war man bei NBC am Anfang sehr skeptisch und hat ihn wohl immer wieder gefragt, wie echt ein Engel? Du willst wirklich einen Engel spielen? Also so richtig einen Engel und so? Und dann, hey, nicht mit Flügeln und so, also nicht wie ihr jetzt denkt und so. Weil dann hat er wohl,
kein Klischee.
Dann haben die echt wohl gedacht beim Vorstellen, dass er die verarscht, dass er so einen Gag macht bei der Vorstellung, weil der hatte halt auch, der hatte eine super lange Fernsehkarriere. Der hat für NBC, glaube ich, seit Ende der 50er bis zu seinem leider viel zu frühen Tod in Anfang der 90er, 1991 mit 54 ist er gestorben. Victor French ist 89 gestorben, zwei Jahre vorher, also unmittelbar nach dem Ende der Serie, obwohl das schon feststand. Also
ich glaube sogar die letzten Episoden hat er gar
postum,
nicht miterlebt.
Genau, die kam postum raus, genau. Aber die Absetzung war schon da, also das war nicht der Grund für die, das waren sinkende Quoten, waren dann halt der Grund. Aber er hatte halt super lange für NBC war ja so ein Zugpferd, weißt du, 14 Jahre Bonanza oder 13 und dann unsere kleine Farm und so und also da, und dann kommt er hin und sagt, ich würde gerne Engel spielen, der Leuten hilft, aber wir wollen keine Gewalt, keine Sex, ne, wir wollen einfach so ein bisschen so mit, hey, wir helfen und ne, da sind Leute, die haben Probleme und wir sind da empathisch und wir helfen den Leuten und wir zeigen denen so ein bisschen, wie man ein besseres Leben haben könnte und das im 80er Jahre Action-Umfeld, das dürfen wir mal nicht vergessen. Guck in die Fernsehlandschaft zu der Zeit, wir hatten Knight Rider, also wir hatten A-Team.
Ja, du hast gerade ein paar tolle Sachen gesagt. Also ich persönlich bin ja überhaupt gar keine religiöse Person, aber mich holt die Serie jetzt auch aus der heutigen Perspektive auf einer ganz anderen Ebene ab, denn ja, die ist sehr ruhig und man geht mehr auf die Menschen ein und löst eben Probleme, teilweise auch auf so ein bisschen Star Trek Art und Weise.
Ja, weißt richtig.
Du? Diplomatie da mit drin.
Stimmt, ja.
Das ist ja auch das, was wir an Star Trek so schätzen, wenn irgendwie so Sachen gelöst werden, aber auf eben nicht so eine Krach-Bumm-Art und Weise, wie es die Action-Serien gemacht haben, sondern dass es einfach ein extremes Kontrastprogramm ist. Und die Serie ist deswegen, weil sie so ist, wie sie ist, auch ohne diesen ganzen religiösen Background, unfassbar gut gealtert.
Richtig. Es fängt schon dadurch an, dass es ja auch nicht jetzt so, klar, es ist sehr stark christlich geprägt, das ist einfach so, aber er sagt in der Serie ja auch immer, der Boss. Weißt du?
Ja, mein, genau.
Das ist auch so, er wird nicht, also nicht Bruce Springsteen, ne, nicht Kolle oder so, ne, nein, es ist, er sagt dann, mein Boss oder der Boss oder mein Boss würde das nicht mögen, dann geben Sie mir mal seine Nummer, das kann ich leider nicht und so. Also er sagt dann ja nicht Gott oder so, weißt du, sondern das ist auch eine sehr schöne Umschreibung halt da irgendwie und du hast recht, es hat schon, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, es hat schon so das Beste von so Star Trek, weißt du, ist ja dieses, hey, Diplomatie, wenn wir Gemeinsamkeiten finden, dann schaffen wir das auch und so, ne, also miteinander reden heißt auch zuhören, mein Freund.
Ja? Stell dir mal vor, in so einem Paralleluniversum, Michael Landon wäre vielleicht ein bisschen älter geworden, den hätte ich mir auch super als so einen Captain vorstellen können.
Ja, durchaus. Er soll zwar ja auch, man hört ja auch so einiges auch ein bisschen schwierig an einigen Stellen noch gewesen sein, aber ich kann mir das natürlich auch wirklich vorstellen. Apropos Star Trek, in der Serie sollte William Shatner meinen größeren Part spielen. Der sollte so eine Art Weihnachtsgeschichte machen. Er sollte so einen Ebenezer Scrooge spielen. Weißt du, der dann vom Geist der vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Weihnachten. Und das sind natürlich zwei unserer Hauptprotagonisten. Dann den Shatner halt dann noch ein bisschen auf die richtigen Weg führen. Dazu ist es nicht gekommen wegen irgendwie, ich glaube, Dreharbeiten T.J. Hooker, Star Trek Filme und so. Der war einfach zu beschäftigt und so und konnte das nicht machen, aber er war angedacht für ein, ich glaube, einen Zweiteiler in der Serie. Aber wie gesagt, ich finde die Serie halt, das war schon mutig von NBC, weil es so ein harter Kontrast ist. Weißt du, wenn ich in diese Ära der 80er gucke, wie schon gesagt, Airwolf, Knight Rider, gut, Street Hawk, aber dann ich sehe auch Miami Vice, Trio mit vier Fäusten. Ich sehe halt wirklich Serien, wo Muskeln auf Muskeln sind, weißt du, wo Technik, genau, ja. und Autos und die kernigsten Kerle und so und die hübschesten Frauen und so und diese Serie ist da ja so unfassbar aus der Art geschlagen.
Die macht alles anders.
Und ja, das zu der Zeit, ja. Überleg dir das mal. Das muss echt, die NBC hat ihm wahrscheinlich wirklich gesagt, was hat der Alkoholtest denn bei ihm ergeben und so, ne?
Also, ja. Also, wie gesagt, also alleine schon diese Doppelfolge, diese Pilotepisoden, die wir uns jetzt angesehen haben, die hat auf eine gewisse Art und Weise so viele auch aktuelle Themen drin. Wir lernen ja auch Mark Gordon erstmal kennen, also den späteren ein Kumpel, der ja erstmal als Alkoholiker auftritt. Der hat ein Problem, der ist lost, der ist ein ehemaliger Polizist und das sind ja auch so seine Fähigkeiten, die ja durchaus in der Serie auch nochmal zu tragen kommen, in gewisser Art und Weise, so ein bisschen. Und das ist ja erstmal wie so ganz typisch Pilotepisode, ein bisschen anders ist als das, was die Serie uns später zeigt. Das ist ja auch so eine Auffälligkeit, die wir kürzlich schon mal gemacht haben, weil wir haben ja eben schon mal hier Knight Rider, Airwolf und sowas angesprochen. Da sind die Pilotfilme alle unfassbar düster, teilweise sehr hart und brutal und
total, ein
ganz anderer Airwolf, das Kontrast als spätere Folgen, ja.
Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Airwolf ist ein hartes Kontrastprogramm der Pilotfilme zur Serie. Mhm. Und das Witzige ist, das hier ist auch wirklich ein Pilotfilm gewesen. Der ist in den USA am 19. September 84 ausgestrahlt worden. Hier bei Freevee ist der auf zwei Folgen geteilt, aber es ist wirklich ein 90- oder 95-minütiger Pilotfilm, der auch einfach nur Pilot heißt. Also er ist ein Pilot ohne Namen quasi. Ja. Was auch geil ist. Bei uns ist er dann im Januar 87 dann auch als ein Film gezeigt worden. Ich war also ein bisschen irritiert, dass Freevee das geteilt hatte. Aber wie Moses einst das Rote Meer. Und ich höre schon auf mit christlichen Vergleichen. Ich höre schon auf. Aber zu diesem Pilotfilm, die Story ist ja, die ist ja nicht wirklich groß. Und Jonathan hilft Leuten, die in so einer Altersresidenz leben. Er arbeitet da als Gärtner und als Hausmeister und so. Und das soll aber von dem großen Besitzer halt verkauft werden. Und dann müssen die ganzen alten Leute raus im weitesten Sinne. Und er will den Leuten einmal helfen, wieder Freude am Leben zu empfinden. Also sich ein bisschen zu betätigen, zusammen Sachen zu machen, wie sich ineinander verlieben oder grillen in der Reihenfolge. Ne? Und denen halt eine Perspektive auch zu geben, dass sie dann am Ende diese Altersresidenz kaufen können. Also die Story ist an sich ja nicht wirklich groß, aber es ist so, auch so ruhig erzählt in 90 Minuten, dass ich mich nicht gelangweilt habe. Das Erste, was mir aufgefallen ist, Kai, wieso ist denn dieser ganze Pilotfilm so unfassbar grün? Grün, grün, grün.
Ich würde gerne noch mal eine kleine Stufe zurückspringen. Also du hast gesagt, ja, der Pilotfilm, das ist alles so ein bisschen langsam und es ist passiert auch nicht viel, die Handlung ist relativ klein, aber ich glaube genau das ist das, was diese Serie hier ausmacht. Die kümmert sich nicht um die Welt geht schon wieder unter und jetzt muss da dieser Typ kommen, der so ein bisschen Gott ist, sondern es sind genau diese kleinen persönlichen Probleme und ich hatte eine Mordsgänsehaut, weil es gibt diesen einen Satz in diesem, ich glaube in der zweiten Hälfte des Films, als man so eine Unterredung hat in diesem Altenheim und da wurde gerade irgendwie entschieden, okay, das soll verkauft werden und diese alte Dame da sagt, so, das hat mir alle Haare zu Berge stehen lassen, vielleicht wären wir besser Tiere, dann würde sich zumindest der Tierschutz um uns kümmern.
Der Verein.
Als alte Menschen ist einfach niemand zuständig. Ja, das, wow, was ist das denn für eine Aussage? Ja.
Ey, total, da hab ich auch ein bisschen schlucken müssen, zumal diese Dame ja vorher im ganzen Film immer wieder erzählt, dass sie ihre Tochter hat, die aber momentan im Ausland ist und sobald die aus dem Ausland zurückkommt, holt sie sie wieder aus dem Heim ab. Das erzählt sie ja den anderen, dass sie sich auch, und sie hält sich ja so fern von einem anderen. Die versuchen schon so mit ihr so sich zu anzufreunden oder der eine Mitbewohner, der auch offensichtlich in sie verliebt ist, der sie immer so ein bisschen angräbt und sowas. Ja,
das ist süß.
Ist total niedlich, aber der kommt ja auch nicht weiter, weil sie so distanziert ist und eigentlich so auf dem Sprung ist, so meine Tochter holt mich ab und so, sie ist nur mal kurz in Europa und so und es fühlt sich von Anfang an nach einer Lüge an und so und am Ende, als sie dann drohen, dieses Heim zu verlieren, haben sie ja so einen Punkt erreicht, wo sie alle so ein bisschen auch wieder miteinander Dinge machen und grillen und Garten Arbeit und nicht einfach nur da vor sich hin vegetieren und dass sie dann wieder getrennt werden. Sie sagen da ja auch, sie sind eine Familie, sie sind jetzt eine Familie geworden und da offenbart sie sich ja auch und sagt, ach, meine Tochter will mich gar nicht, die haben mich abgeschoben und so. Und da habe ich auch so, als sie das mit den Tieren sagt, weil sie bekommt ja einen Hund von Jonathan, ne? Also als kleinen Anker, ne, wieder so in die Realität oder ins Leben zurückzukommen, gibt er ihr ja so einen kleinen Hundewelpen, den er vermeintlich er hat, und aber er kann sich nicht am Tag drum kümmern und so, weil er muss sich ja unentgeltlich einen Monat lang in dem Altersheim muss er ja arbeiten und so, und deshalb soll sie sich drum kümmern und dem Hundewelpen auch einen Namen geben. Das wird dann der kleine Puffy.
Ja? Puffy.
Der kleine Puffy, der Hund. Und der Hund ist einfach, als er diesen Hund aus diesem Körbchen nimmt, also ich nur gedacht, oh.
Was ja, Gregor, großartig. Mich haben diese einzelnen Schicksale dieser alten Leute, hat mich berührt, weil das ist genau, wie ich eben schon sagte, das sind keine Probleme aus den 80er Jahren. Diese Probleme haben auch heutige alte Leute noch, die isoliert, die alleine sind, die an Weihnachten zu Hause alleine sitzen und, keine Ahnung, sich in den Schlaf weinen, weil einfach niemand da ist, oder die Leute, die da sind, sich nicht für sie interessieren.
Und zeitlos, ne?
Das hat mich einfach so mitgenommen, ja, also ich glaube, besser als diese Serie ist kaum eine Serie gealtert, würde ich fast behaupten.
Da sprichst du was Interessantes an. Das ist übrigens der älteste Cast, den es je in einer Serienfolge in der Form bis dahin gegeben hat. Weil außer Mark und die Schwester Leslie heißt sie, ne? Und Jonathan, ist ja der überwiegende Teil des Castes sind ja die Leute im Alters, in diesem alten Residenz halt, ne? Und das sind halt alles 80 plus, so um die 80 rum halt, ne? Es ist ein sehr, sehr alter Cast, den man quasi gegeben hat für diese Folge. Und das alleine ist offensichtlich so bemerkenswert gewesen, dass das in der IMDb ein Datenbankeintrag ist, dass das wirklich der älteste Cast in einer Serienfolge oder in dem Fall sogar in einem Pilotfilm ever gewesen ist, den man hier gemacht hat. Ja, aber du hast aber recht.
Das sind ja auch keine alten Leute, die einfach nur alte Leute sind, sondern das sind ja auch gute Schauspieler.
Ja.
Die sind ja auch alle irgendwie sehr nachvollziehbar. Also da ist ja auch niemand dabei, kein einziger, wo ich denke, oh, Opi, da hast du aber gerade nicht so gut gespielt, sondern ist alles total überzeugend.
Total,
das ist alles sehr emotional auf den Punkt und sowieso, also ich habe ja eben schon mal gesagt, Michael Landon ist auch durch seine minimalistische Art des Schauspielerns trotzdem extrem authentisch. Und überzeugend.
Er hat was, er spielt den Jonathan so ein bisschen, einerseits mit so einem freundlichen Lächeln, was so ein bisschen bei anderen unheimlich wirken könnte. Ne? Und Mark verdächtigt ihn ja auch, dass mit ihm irgendwas nicht stimmt, weil er zu nett ist. Und so so Leute, die dich immer anlächeln, mit so einem leichten, permanenten Lächeln, die haben normalerweise was, also auf mich was Gruseliges halt, ne? Und da denkt man immer, das ist nur eine Maske, ist nur so aufgesetzt, weißt du, wie so ein NPC, der dann wieder in die Startstellung zurückgeht, wenn der die Emotionen gespielt hat.
Menschen,
und bei ihm ist das nicht so.
Sind,
ja, aber bei ihm ist
Menschen,
nicht so.
Die in der Realität so sind, die haben meistens auch was zu verbergen, aber gar nicht mal so auf diese negative Art und Weise, sondern ich persönlich hatte ja auch schon Berührungspunkte eben mit psychischen Erkrankungen und man versucht das als Fassade natürlich nach außen zu tragen. Also Menschen, die viel lächeln oder so, also die sind nicht alle psychisch krank, um Gottes Willen, das will ich nicht damit aussagen, sondern häufig steckt halt sowas auch dahinter. Und Michael Landon, der wirkt immer sehr freundlich, aber wie du auch gerade schon sagtest, nicht auf diese creepy Art und Weise.
Total nicht. Und bei jedem anderen oder bei vielen anderen würde ich das so empfinden. Bei ihm habe ich eher das Gefühl, das hat so was Gutmütiges halt, ne? Also was, aber trotzdem auch ein bisschen was Erhabenes. Also er spielt ihn sehr würdevoll. Aber man nimmt ihm das auch ab, dass er sagt, er macht dann irgendwann auch so eine Bemerkung, Leslie, also der Schwester, die da arbeitet, die Schwester von Mark, die dann auch so mit ihrem Bruder zusammenlebt, weil du hast es vorhin gesagt, der war mal 15 Jahre Polizist in Oakland, ist aber dann da rausgeschmissen worden, weil er gewalttätig geworden ist, also auch ein harter Background, hat dann mit Trinken noch und zusätzlich noch mit Trinken angefangen und jetzt lebt er 5 Jahre bei ihr und seitdem hat sie irgendwie kein eigenes Leben mehr, weil sie sich um ihren Bruder kümmern muss, der wiederum denkt, dass keiner auf der Welt mit seiner Schwester was anfangen will, weil sie so ein bisschen, ja, die Männer wollen immer nur hübsche Frauen und nicht irgendwie so verkopfte Frauen wie sie und so Mauerblümchen und so, also im Prinzip, aber er merkt halt nicht, dass dass er ihr Leben halt quasi so freest, dadurch, dass er bei ihr lebt und sie einfach aufhält.
Ja, ja, klar.
Im Prinzip so ein, sie
quasi aufhält.
Richtig, Leben, ja. Da sieht er sich eher so, ich bin der große Bruder, der damit rumhängt. Und das ist so diese Sichtweise, die sich bei Mark verändern muss. Und ich glaube, dass, ich habe es vorhin erwähnt, dieser Pilotfilm ist unfassbar grün. Also das ganze Kamerabild, die Kleidung, ja, die Jonathan trägt, ja. Das ist mir so in den ersten 10, 15 Minuten total aufgefallen, dass auch die Sets von innen, das ist alles so grün, Farbe der Hoffnung und pipapo. Auch dieses Signature-Move von der Serie mit, dass der Jonathan über eine Landstraße geht, so beginnt ja auch die Folge. Und dann hält dann dieser LKW an und will ihn mitnehmen. Und dann sagt er, kostet aber Geld. Jonathan sagt, nee, dann nicht und so. Er sagt, ja, alles kostet was. Und er sagt, helfen nicht. Helfen kostet nichts und so. Dann fährt der Typ weiter, dann geht sein Auto kaputt, ne, so, weiß ja, da hat der Boss gewirkt und so, und Jonathan hilft ihm halt, das Auto wieder zu reparieren, dann kann er mitfahren und dann wird er auch von ihm da rausgelassen und da wird im Prinzip schon die ganze Figur vorgestellt. Und auch er sagt ja auch sowas, du weißt ja, dass zu dem Typen dann, er hat ihm dann geholfen, dafür hat er ihm geholfen, zu dem Altersheim zu kommen, wo er arbeiten möchte, und dann sagt er ja, sei gut zu ihm, dann ist er auch gut zu dir. Das sollte so das Credo sein halt quasi in einem gemeinsamen Zusammenarbeit. Da habe ich mich aber so gefragt, warum wird er auf einer Landstraße eigentlich rausgelassen und muss davon, weißt du, wenn der so als Engel in die Welt gesetzt wird, warum wird er nicht gleich da abgestellt? Weißt du, warum muss er erst diese ganze Strecke gehen? Oder sind die einzelnen Menschen, die ihm begegnen, auch schon Teil seines Auftrags, den er hat von seinem Boss, so möglichst vielen Menschen zu helfen?
Ja, das ist ja eher so diese große Perspektive. Also Gott hat natürlich, also ich sag jetzt so einfach diesen Begriff, weil es ja in der Serie auch immer fällt, der hat natürlich eine andere Perspektive. Und hier ging es einfach schon mal ursprünglich darum, dass Jonathan und Mark sich schon mal kennenlernen, ja, weil das einfach eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt.
Ja, ja.
Also das ist natürlich alles so ein bisschen vorhergesagt, vorhergeplant, auch wenn Jonathan vielleicht nicht alles weiß, so diese höhere Instanz,
ja, das ist,
die weiß das schon ganz genau.
Aber das ist auch mysteriös, das stimmt schon, dass er selber auch sagt, ich weiß jetzt, welches Pferd gewinnt, aber auch nicht so immer, es kommt immer darauf an, ob der Boss möchte halt, dass ich das weiß, ne? Und es kann aber auch mal sein, dass was nicht so klappt, weil der Boss halt das nicht möchte. Aber ja, wie gesagt, diese Begegnung mit diesem Typen auf der Hinfahrt, da habe ich mir schon gedacht, ist das auch so Teil seines, er redet ja immer von seinem Auftrag, dass er den Leuten, weil eigentlich macht es ja keinen Sinn, dann könntest du ihn direkt auch an dem Altersheim rauslassen, so als Geist, also quasi, also als Engel, statt ihm irgendwo in einer einsamen Wüste irgendwo erstmal eine Landstraße langlaufen zu lassen. Weißt du, im schlimmsten Fall liegt er dann da. Oh, der ist dreimal gestorben, bis wir ihn dann an der richtigen Stelle rausgelassen haben, weil er verdurstet ist. Wo ich mich als alter Filmnerd auch gefragt habe, ist, warum hat er eigentlich eine Tasche dabei, wenn er eine leere Bude am Ende immer hat, wo nicht mal was in den Schränken drin ist, warum trägt er dann eine Tasche dabei bei sich?
Ja, damit er authentisch wirkt.
Das könnte also sein. Das könnte sein.
Das muss halt einfach authentisch wirken.
Ja, das merkst du ja auch, wenn er sich dann in der Altersresidenz vorstellt und sagt, hier, Smith, bitte keine Witze. Warum? Weil es so 0815-Name dann ist halt, ne?
Ja.
Da sagt er ja auch, und das fand ich super auch, wo er dann sagt, ja, Zeugnisse kann ich nicht so schnell besorgen. Ja, ich kann sie ja nicht ohne Zeugnisse einstellen. Und warum ist die Stelle frei? Ich habe den letzten rausgeworfen. Aber der hatte doch Zeugnisse, oder? Ja, aber der war faul. Sehen Sie? Ich arbeite mal einen Monat umsonst, ne?
So ganz verrückte Kleinkinder-Gemeinsamkeit. Also für mich war immer ein Engel auf Erden so diese amerikanische Version. Und in Deutschland gab es eine Serie, die hieß Ein Schloss am Wörthersee.
Alter,
hat bei Black mitgespielt.
Das ist ja ein harter Vergleich, echt?
Ja, ja, pass auf, aber da ging es doch ähnlich ab. Also Roy Black ist da in meiner Erinnerung auch immer rumgelatscht und hat Probleme von irgendwelchen Gästen oder anderen Leuten gelöst. Das war auch so ähnlich ruhig und beide sind 1991 gestorben.
Oh Gott. Ja, aber ein Schloss am Wörthersee, da hat er doch eher sich um seine Gäste gekümmert und deren Probleme gelöst.
Ja, natürlich. Ich habe ja deswegen auch gesagt, in meiner Erinnerung als Kleinkind war das immer so irgendwie so, okay, das ist so was Ähnliches, da läuft dieser Typ hier rum, der löst die Probleme eben von anderen Leuten, natürlich ohne diese ganze Ebene darüber hinweg, aber für mich war früher Roy Black und Michael Linden immer irgendwie so dieselbe Person, okay, so als Kleinkind.
Okay, also okay. Also dann, also wenn du den Vergleich, jetzt machen wir uns ganz beliebt, wenn du den Vergleich ziehst, würde ich sagen, ist ein Schloss am Wörthersee ein bisschen eher Fantasy Island. Weißt du, ja, Mr. Rock ja, und so halt.
Ja,
und
stimmt.
Also
ja.
Obwohl es auch nicht, also es passieren ja da, obwohl alle, du kommst dahin ins Schlosshotel am Wörthersee, am wunderschönen Wörthersee und dann kommst du ja weg.
Wenn wir nächsten Jahr auf der Fettkonferenz beide verprügelt. Einfach verprügelt.
Dann werden wir voll verprügelt wegen den, von dem Roy Black Fanclub Ortsgruppe Bonn. Weißt du, werden wir schön abgedartet. Aber also du kommst ja auch dahin, also zum Wörthersee, zum Schloss am Wörthersee und gehst ja verändert wieder weg, weil dir geholfen wurde und so halt, ne?
Ja, oder, stimmt schon.
Also können wir ja Fantasy Island, aber bevor wir über den Pilotfilm von Fantasy Island reden.
Oder am Schloss am Wörthersee.
Wunderschön. Da war auch mal Terry Metalis zu, der Quatsch, oh Gott, Fatcon, siehst du, ich hab's im Kopf, da war Terry Savalas hier, der Darsteller
wie heißt er?
Lucci. Mit dem Lucci, ja, siehst du, oh Gott, wir haben, Mensch, Kojak. Alter,
Lass uns lieber
in dieses Thema nochmal reingleiten. Ich finde Leslie ganz witzig. Also ich finde sie so, sie arbeitet da ja und so und dass sie ihren Bruder so betreut und so und aber sie ist ja auch wirklich sehr empathisch und so auf der Seite halt der Bewohner und versucht die auch immer wieder zu motivieren, aber es gelingt ihr nicht so ganz und dann scheint sie schon in dem Film so einen kleinen Crush auf Jonathan zu kriegen, ne? Also man merkt schon, sie lädt ihn dann ja auch zum Essen ein und so und ich habe schon das Gefühl gehabt, sie würde schon gerne an ihn ran, weißt du?
Ach, ist ja auch eine sympathische Frau, also dieses Mauerblümchen, das Marc dort beschrieben hat, also ist halt einfach irgendwie eine ganz normale Frau, aber durchaus attraktiv, fand ich.
Richtig, richtig. Ich finde es auch, er merkt ja relativ schnell, dass Marc dann so das Problem da ist und so und er gibt ja dann diese Kneipenszene, wo Marc, der hängt ja abends dann auch in den Kneipen rum und trinkt da immer ein und das wird ja wirklich thematisiert, dass sein Alkoholkonsum ein Problem ist und es wird auch gesagt, und dann fährt er nachts Autos an. Also wenn er nach Hause kommt, dann rammt er mit seinem, also er scheint auch betrunken Auto zu fahren und sowas. Also und da fühlt sich Marc dann, Jonathan schon verantwortlich, ihm da auch zu helfen. Ihm gelingt es dann auch, da wird mal die Macht, die Kraft mal eingesetzt, bei dieser Schlägerei mit diesen beiden Typen in der
Disco. Da war ich überrascht, das hatte ich so nicht mehr auf dem Schirm, dass man die so gesehen hat in der Serie.
Dass er so stark
ist
war,
ist ja nur,
ne,
sehr selten passiert und ja, dass er da wirklich so übermächtig dann plötzlich ist und wirkt und auch später diese Stegszene, auch sowas hatte ich nicht mehr in Erinnerung, da muss ich ein bisschen schmunzeln. Weißt du?
Die Stegszene?
Ja, mit diesem Kühlschrank.
Ach so, nee, ach jo, die müssen wir gleich mal, die ist richtig super. Also aber diese Prügelei in dem Hinterhof, wo Marc dann rausgeht und sich mit dem Typen da prügeln will und gleich erstmal eine verplättet kriegt, da zu Boden geht, kommt Jonathan raus und schmeißt den einen Typen einfach, der kassiert erstmal zwei Schläge von ihm, aber wie schon Data weicht nur, die Schläge prallen an ihm ab, dann wirft er den Typen dann irgendwie, also er schlägt ihn nicht, sondern wirft ihn dann halt so ein bisschen so in die Seitengasse, so ein bisschen so weich auf Holz. Und so. Und dann packt er sich noch den Typen, der Marc verprügelt und wirft auch den und dann hilft der Marc halt hoch und bringt den Drunken Marc halt nach Hause. Aber er hat ja dann dieses, ich würde es jetzt nicht Date nennen, aber dieses, man hat sich zum Essen verabredet. Er hat sich mit Leslie und sie will aber, dass Marc auch nicht dabei ist. Also ich glaube, aus ihrer Sicht soll das schon ein Date sein. Ich glaube nur aus Jonathans Sicht nicht. Später in der Serie kommt übrigens raus, dass er irgendwie von 1917 bis 1941 oder so gelebt hat und irgendwie an Krebs gestorben ist. Also er wäre eigentlich so um die Anfang 30.
Als Arthur Thompson.
Arthur Thompson, genau. Und also mit anderen Worten ist er auch 40 Jahre nicht mehr auf der Welt gewesen. Also nur dafür. Auf jeden Fall ist es super, wenn er dann bei ihr zum Essen kommt und sie braucht dann irgendwie, was braucht sie noch? Irgend so eine Soße oder so braucht sie, ne?
Ja, irgendwie saure Sahne.
Saure Sahne, sowas, genau. Ja. Und da musste ich so lachen, weil er sagt, ey, ich geh mal kurz, ich hab noch was zu Hause. Er wohnt ja bei ihr direkt um der Ecke. Also er hat ja quasi eine Wohnung gleich, das wird am Ende im Finale auch nochmal gesagt, also wirklich gleich um die Ecke, geht bei sich rein. Bei sich ist aber Marc schon und der hat sich seine Wohnung angesehen, weil der misstrauisch ist, weil der zu nett ist und der stellt fest, die Wohnung ist komplett leer. Alle Schränke, alle Schubladen, ist alles leer, der Kühlschrank ist leer. Dann versucht er sich zu verstecken, dann kommt und dann, dass er sich die Mühe macht, das ist super. Da kommt Jonathan rein, geht zum Kühlschrank, macht ihn auf, den wir eben als leer gesehen haben, greift rein und du siehst, dass da nur dieser eine Bottich mit dieser Sahne oder was das da ist, steht.
Geht raus,
dreht sich um, merkt, da ist noch wer und sagt, hallo Marc. Ne? Und dann spricht er ihn ja drauf an und sagt, ja, der Kühlschrank war aber leer und wieso ist hier nichts und ich rufe die Polizei und so. Ne? Ich rufe die Polizei, wenn du mir nicht sagst, was mit dir nicht stimmt. Und da erzählt er ihm das ja im Prinzip. Prinzip alles, dass er ein Engel ist, dass er auf der Erde ist, um Menschen zu helfen, dass er Aufträge vom Boss halt bekommt und wenn er ihn jetzt auffliegen lässt, dann würde er, dann müsste er wieder gehen und müsste woanders hingehen und dann könnte er diesen Menschen hier nicht mehr helfen. Und Mark soll sich das gut überlegen, ob er das macht. Er kommt auch erst aus dem Haus nicht raus. Er sagt ja, eine Minute musst du hier bleiben, dann geht die Tür nicht auf und dann erst, als er ihm das fertig erklärt hat, geht die Tür auf und dann sagt er übrigens, ich gehe wieder rüber, bringe dir die saure Sahne, wenn du Lust hast, du kannst hier gerne noch ein Steak essen, ist noch im Kühlschrank, wartet eins auf dich.
Ja, ja, dann geht er an den Kühlschrank so ungläubig, macht den auf und da liegt ein rohes Steak drin, ja.
Ja, das ist aber auch so absurd auf so einem Teller, ist einfach nur so ein, ja, ja, nur so ein rohes, genau, Steak. Und das ist tatsächlich so, die ich bei diesem 90-95-minütigen Pilotfilm so ein bisschen habe. Es dauert relativ lange, bis in die zweite Folge, bis Mark und er dieses Gespräch haben. Aber ab diesem Moment ist Mark eigentlich total Team Jonathan und ist auch auf einmal eigentlich schon auf dem Weg zum besten Freund. Also so schlagartig halt, ne? Das ist ein bisschen so schnell gegangen halt, ne?
Ja, das ist ein bisschen schnell gegangen, aber gut, da müsste man jetzt, ich habe jetzt die Folgen darüber hinaus jetzt noch nicht gesehen, ob das dann direkt so schlagartig ist, dass die da beiden direkt so Best Friends sind oder ob es da auch eine Entwicklung gibt, aber insgesamt gesehen finde ich den Pilotfilm schon sehr stark, also weil er auch viele richtig gute Dialoge hat,
ja,
die sind alle auf dem Punkt, ja, da ist ja, irgendwie ja, kein ja. Dialog dabei, wo ich denke, boah, was ein Bullshit du erzählst du da gerade, sondern das sind einfach richtig gut ausgearbeitet Dialoge und die machen Spaß auch, sich darauf zu konzentrieren und denen zu folgen.
Ja, es ist auch so, wenn man so sieht, wie die alten Leute so unglücklich so ein bisschen vor sich hin siechen, so wird es ja am Anfang gezeigt und dass dann Jonathan die Leute mit, habt ihr mal Lust, habt ihr Zeit? So, habt ihr Zeit? Ja, Zeit haben wir, habt ihr Zeit, Bock mal mir zu helfen? Und dann fragt er so den Ersten, der sagt, ja klar, wenn du mich fragst, dann helfe ich und so halt, ne? Und dann kommt so der Zweite und der Dritte und irgendwann arbeiten die halt alle im Garten mit und dann sagt er, wenn wir eh schon draußen sind und alle im Garten arbeiten, dann können wir auch im Garten grillen. Oh, dann können wir ja auch ein Fest machen und so. Und dann gibt es ja auch so diesen Grumpy, naja, diesen Chef quasi von der, also nicht den Besitzer, sondern so, der das Ganze leitet so ein bisschen.
Ja, der Leiter, genau.
Der so ein bisschen so der Verwaltungstyp ist, der dann schon aber weiß, das wird bald verkauft. Und der erlaubt ja nicht mal, dass da Blumen, weil er sagt, ich habe im Budget kein Geld für Blumen. Und dann hat Jonathan aber da Blumen. Und er sagt, ja, wo hast du die denn? Ja, die habe ich geschenkt bekommen. Okay, ja, geschenkt, okay, ja. Aber bezahlen kann ich dafür nichts. Nee, habe ich geschenkt bekommen. Und die mir geschenkt hat, der kommt an die Dinger ganz günstig ran. Also, oder umsonst ran. Der macht auch ganz oft welche, da können auch noch mehr kommen. Also diese Anspielung, so Blumen von Gott und so. Das ist voll super halt. Ne? Und bei dieser Szene noch, wenn er dann zu Leslie zurückkommt, ne, mit der sauren Sahne und so, ist sie ja ganz aufgelöst, weil sie irgendwie einen Anruf bekommen hat und man hat jetzt den Leuten, den Bewohnern des Altersheims mitgeteilt, dass das verkauft wird. Nur, dass es verkauft ist und da gibt's dann so ein Krisengespräch, wo halt auch Mark und Jonathan dabei sind und so und dann sagt man, was sollen wir denn noch machen? Da kommt diese Szene, die du vorhin meintest mit, ne? Wenn wir Tiere wären, dann würde der Tierschutzverein oder das Tierheim kommen oder so, aber wer kommt für alte Menschen? Wir werden getrennt und wir werden dahin gehen, wo irgendwo noch Platz ist. Aber wir haben doch gerade uns erst so gefunden und wir sehen uns jetzt als Familie und sie sagen ja auch so Sachen wie, da wird halt keine Rücksicht drauf genommen halt. Ne? Und jetzt hat es doch erst angefangen, hier ein bisschen Spaß zu machen und so halt. Ne? Und dann sagen die, wer ist denn der Besitzer? Das ist der reiche Sinclair. Der reiche Sinclair.
Muss so ja, lange, der Mr. Sinclair.
Der reiche ja. Sinclair. Und dann wird Jonathan den halt besuchen und der ist auch so ein Typ, der halt Fahrrad fährt hier so in seinem Büro halt, weißt du, so ein typischer 80er Jahre Börsentyp, der dann
70. Stock von irgendeinem Hochhaus.
Genau, und Jonathan kommt dann halt rein und konfrontiert ihn gleich mit seinem Namen aus seiner Kindheit. Hier, wie heißt der? Cubby, glaube ich, ist der Name.
Und wer, ja, Cubby? Ja, so, ich hatte ja irgend so eine Kindheit,
Jugend muss es sein, genau. So, er sagt dann, Cubby, als er gerade den Security, den Sicherheitsdienst rufen will, Cubby, mich hat ja schon ewig keiner Cubby mehr genannt. Nur meine große Liebe, die ich vor 20 Jahren verlassen habe, weil ihre Eltern dagegen waren. Ja, und ja, das ist eine Freundin von mir. Ich kenne sie. Ach Mensch, erzählen Sie mal, was ist denn aus der geworden? Dann sagt er, ja, die hat uns vor ein paar Jahren verlassen und so. Und dann hat er so eine kleine Ebene mit ihm und so. Und sagt dann, ja, was können wir denn, ja, können Sie denn nichts tun und so? Nee, ich habe ein gutes Angebot dafür und sagt dann die Summe. Ich verkaufe dieses ganze Anwesen mit dem Garten und das alles für $116,000. Da habe ich mir gedacht, das sind Preise, Alter. Das sind doch die 80er Jahre, Alter. Der Dollar war stark. Ja.
Alter. Das stimmt, aber ich fand auch diesen Dialog mit Mr. Sinclair wieder sehr stark und vor allem auch wieder so ein Gänsehautmoment am Ende und quasi noch so ein Schlag in die Magengrube für Mr. Sinclair dabei, denn er fragt ja am Ende noch, ja, wie lief's denn, hat sie irgendwie mal jemals einen Mann gehabt, und Jonathan sagt dann so, nein, sie hat ihr ganzes Leben lang eigentlich auf sie gewartet, aber sie hatten ja Besseres zu tun oder sie hatten ja nie Zeit und sowas, ja, boah.
Ey, Alter, wirklich, und das habe ich auch echt so gefeiert, weil man merkt ja, als er ihn dann mit dem Namen anspricht, den seine große Liebe mal für ihn hatte als Kosenamen, dass er dann so ein bisschen, dann ist er natürlich hellhörig, weil das hat er lange nicht mehr gehört, und dann sagt er ihm ja, gut, wenn du mir bis morgen Abend die 116.000 bringst, dann könnt ihr das haben und so, geht mir da nur ums Geld, aber die Zeit gebe ich dir bis morgen Abend, macht er ja wahrscheinlich wegen dem, ne, die kannten halt gemeinsame Freunde halt, ne, und als er das dann gefragt hat, der Darsteller macht das echt gut, weil erst lächelt er so, weißt du, so dieses, ah ja, nach mir hat sie nie wieder einen anderen Mann gehabt oder hat nie geheiratet, so ein kurzes Lächeln und so, wo ich dann dachte mir, ah, so ein bisschen auch eklig und so halt, ne, weil du bist es, ne, und dann sagt er, ja, aber sie ist dann vor ein paar Jahren gestorben und, ja, sie hatten ja keine Zeit. Und dann merkt, und dann fällt so sein Gesicht in sich zusammen und er steht dann allein in diesem großen Büro, was sehr leer ist, nur mit diesem Schreibtisch, ohne Computer, das macht mich immer noch wahnsinnig, was die früher gemacht haben, und diesem Fahrrad, also diesem hier, du weißt ja, Trimm-Dich-Bike oder wie nennt man das bei uns, Jackenablage, diese Fitness-Bikes halt, weißt du?
Genau.
Jackenablage. Auf jeden Fall, und dann habe ich gedacht, die Szene bleibt total lange drauf, weil er steht dann so einsam in diesem großen Büro und setzt sich dann auch wieder auf das Fitness-Bike und fängt an zu treten, und ich dachte, jetzt muss doch noch irgendwas kommen. Nee, man sieht ihn nur, wie er einsam so ein bisschen tritt, und dann ist Ablende, und wir sehen den auch nie wieder in der Folge.
Ja, einsam. Ja, genau, das ist der Stichpunkt. Ja, der ist auch weiterhin verdammt einsam. Und, ja, und da, ja. Ja, aber wie ist denn diese Botschaft einfach, also auch wie die Serie oder diese Episode das so schafft, diese Botschaft zu vermitteln? Man sieht einfach direkt, ja, der ist einsam, der mag alles Geld der Welt haben, der ist reich, kann sich alles leisten, aber keine Sau will bei ihm sein.
Und dann kommt die Szene ja, wo wir sehen, warum Jonathan Mark braucht, nämlich Jonathan ist ja danach so ein bisschen deprimiert, weil er kann ja nicht einfach so, da endet wohl so seine Macht, er kann ja nicht einfach so Geld herbeizaubern und so, man muss wissen, wo es herkommt, weißt du, muss Herkunft beweisen. Steuer ist hart, auch in Amerika. Und er liegt dann ja auf seinem Bett und sagt, ja, und da kommt genau der Satz, den du gerade sagst. Er sagte, der reiche Sinclair, er verwechselt halt Reichtum mit Liebe. Und so halt, ne, dem war das da halt wichtiger, dann seinen Weg zu gehen, weil sei die Eltern von dem Mädel, die in ihn verliebt war oder die dagegen waren, dass die sie heiraten, haben das gemacht, weil er so ein armer Schlucker gewesen ist. So hat er es ja erzählt, und dann hat er halt seinen Weg gemacht in den 70ern und 80er Jahren, wie man das so macht. Aber hat halt nicht mehr an das gedacht, was er halt zurückgelassen hat. Und da versucht Mark ihn ja so ein bisschen zu motivieren. Ja, aber wir können wir nicht, du bist doch hier, ne, mit dem Boss und so, kannst du nicht irgendwie was zaubern oder so? Du bist auch stark, können wir nicht eine Bank überfallen? Nee, das fände er nicht gut. Ja, oder irgendwie hier Pferdewetten? Ja, Glücksspiel ist auch nicht seins. Ja, aber was ist denn besser? Mal ein bisschen Glücksspiel oder die armen Leute, die irgendwie nicht mehr wissen, wo sie dann, ne, im Leben hinkommen und so. Und da lässt er sich ja so ein bisschen drauf ein. Ja, es wäre ja Betrug, weil ich ja wissen würde, welches Pferd gewinnt. Ja, aber komm, warum denn nicht? Lass es uns doch mal versuchen. Und da kann er ihn so ein bisschen überreden, das mal zu versuchen. Und das ist auch den Tritt da, den der deprimierte Jonathan braucht. Und dann gibt's ja die Szene mit dem Pferderennen, wo die dann mit den Leuten auf der Pferderennbahn sind und auf dieses Pferd wetten und dann erst scheinbar verlieren, weil das Pferd, auf was, Jonathan hat ja dann so einen Moment, wo er diesen empathischen Blick mit dem Pferd hat, weißt du, angucken, das ist es, das wird mit einer Nase vorne gewinnen, und das gewinnt halt nicht, und man denkt dann, die stehen dann alle da ganz deprimiert und so, weil sie haben irgendwie ihr Restgeld zusammengelegt, um halt so eine krasse Wette zu machen, weißt du, 1:62, mit dem man dann diese 116.000 Dollar, merkt euch mal diese Preise in den 80ern, verdammt, auf jeden Fall verlieren sie. Und das hat mich total überrascht. Also es ist nicht das Pferd, was Jonathan dachte, mit der Kraft, das gewinnt, sondern ein anderes Pferd. Und dann gibt es nochmal so einen Moment, wo die Rennleitung das Ergebnis nochmal neu prüft, ne, weil ja irgendwo was passiert ist beim Rennen. Da dachte ich, jetzt kommt der Moment, wo uns jetzt gesagt wird, jetzt hat doch das Pferd gewonnen. Und nein.
Genau.
Nein.
Das kommt nicht.
Es ist trotzdem nicht das richtige Pferd, das gewonnen. Und ich dachte, Alter, wie haben die mich am vollsten, also das hätte ich im Leben nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das geht jetzt easy durch. Erst, dass die irgendwie das richtige Pferd haben, weil Johnson das weiß. Nein, ist es nicht. Dann nochmal die erneute Entscheidung der Rennleitung. Nein, ist es nicht. Und was war es dann am Ende? Irgendwie der Typ, der die Karten, diese Rennzettel geholt hat, dem ist ein falscher Zettel ausgehändigt worden mit einer falschen Nummer. Und diese falsche Nummer war jetzt aber die Nummer des Pferdes, das gewonnen hat.
Ne? Ja, ich habe es so verstanden, dass der Opa, weil er halt schon ein bisschen alt und dement ist, versehentlich auf die falsche Nummer getippt hat, die aber dann doch die richtige Nummer war. So habe ich es verstanden.
So könnte es sein. Er hat also den sie schicken, der steht ja dann so ein bisschen, ich muss mich kurz sammeln und so, bevor er dann zum Schalter tritt und sagt, den Wettschein auf welches Pferd er haben möchte. Und dann sagt er ja, blöd, die 5. Moment, die 7, hier ist die 7 und die 7 hat doch gewonnen. Also oder umgekehrt. Auf jeden Fall.
Ja, genau.
Auf jeden Fall könnte das implizieren, dass er sich da vertan hat und das in dem Moment nicht zugibt, weil er sagt ja, ich habe dem das richtige Pferd genannt, also was wir eigentlich beschlossen hatten, aber er hat mir den falschen Zettel gegeben, aber es kann natürlich auch sein, dass es genauso gewesen ist. Ist die Frage, war das dann trotzdem die Kraft irgendwie oder ist es dann wirklich einfach ein Schicksal, was sich gefügt hat in dem Moment?
Ja, halt, ne? Das liegt ja eng beieinander immer, so dieses Schicksal, und Schicksal ist ja auch quasi das, was eben die beiden Protagonisten erfahren, also die lernen sich kennen, das ist Schicksal, das ist halt so eine göttliche Fügung, wenn man es so nennen darf. Ja,
da sind wir wieder in dieser hier Self-Prophecy, weißt du? Star Trek letzten Jahre so viel präsentiert mit, ne, irgendwie so, also bitte vorwiegend.
Aber das ist hier einfach nett und sympathisch und es ist einfach toll inszeniert und ich hatte einfach so viel Spaß mit dieser Doppelfolge, weil da einfach so viele Emotionen auch drin stecken und
es ist echt,
also ich habe selten eine Serie aus den 80ern so hoch gelobt nach so vielen Jahren.
Es ist wirklich krass. Ich spüre wirklich deine Begeisterung. Ich hätte erst gedacht, dass du es vielleicht an einigen Stellen so ein bisschen vielleicht hier und da ein bisschen langweilig gefunden hättest oder so. Ne? Also es ist
ganz krass. Im Gegenteil. Also wie gesagt, ich glaube, das ist wirklich eine Serie, die kann man als Kind, kann man die nur doof finden, weil einfach nichts passiert. Das sind Themen, die interessieren einen als Kind ja auch überhaupt nicht.
Man war noch nicht reif dafür.
Aber man reift in die Serie hinein und die Serie ist nicht gereift, die ist einfach genauso wie in den 80ern, aber immer noch genauso auf den Punkt, weil die Serie ist zeitlos, kann man nicht anders sagen.
Ich fand auch, wo die dann das Haus dann gekauft haben und dann doch noch so ein bisschen den hier Hauswirt dann noch so, also wenn sie hier weiter dann übrigens arbeiten wollen, dann arbeiten sie für uns. Wir sind jetzt die neuen Besitzer und wir machen uns erstmal auf einer Party, die wir veranstalten, darüber Gedanken, wie die neuen Regeln aussehen werden und die werden so sein, dass man, die haben ja so Regeln abends nicht mehr raus und ne, irgendwie keine Feiern und irgendwie sowas. Und das werden wir jetzt erstmal alles ändern. Und diese Party ist total urig, wo die dann da alle so tanzen und schunkeln und Ballons aufgehängt haben. Und auch die Mutter von Puffy, also das Frauchen von Puffy, die sie ja offensichtlich behält, die hat ja dann den ersten Kuss quasi mit dem Typen, der sie angegriffen hat, also mit dem Opi. Ja. Ah ja, das ist so ein bisschen, weil mir der Name jetzt nicht einfällt, das ist so ein bisschen unangenehm jetzt gerade. Aber ich fand das auch so rührend, wo sie dann wirklich sagte, wir hören uns übrigens an wie echte Kerle. Weißt du, das muss man so sagen. Wir müssen das beim Airwolf-Pilotfilm wieder, wir müssen da Muskelshirts tragen, wenn wir den Airwolf-Pilotfilm besprechen, Kai, damit wir, und Bärte. Nee, und wo sie dann sagt, das ist jetzt mein erster Kuss seit dem Tod meines Mannes, und er sagt dann, es wird auch nicht der letzte sein und so, und habe ich nur gedacht, und dann als Mark rauskommt und Jonathan traurig draußen steht und sagt, ich muss jetzt gehen und ich will mich jetzt auch nicht verabschieden, weil das macht's alles nur komplizierter. Kann ich aber verstehen, dass er das so macht, weil er sagt, sonst muss ich ja erstmal erklären, warum ich eben jetzt die letzten Wochen das Wichtigste in eurem Leben war und auf einmal muss ich plötzlich weg. Und sagt ja Mark, aber hey, du hast mir irgendwie gezeigt, ne, dass das Leben doch nicht stinkt. Er sagt's ja auch so. Ich habe immer gedacht, das Leben stinkt und ich habe immer die Nachrichten gesehen und das ist auch so ein Ding, was zeitlos ist. Er sagt, ich habe immer die Nachrichten gesehen und ich bin Polizist und in den 15 Jahren habe ich eine Menge Scheiße als Polizist gesehen. Lug, Betrug und Mordio und Verbrechen und immer nur das Negative. Aber hey, die schönen Sachen und Menschen zu helfen und Erfolgserlebnisse zu haben und emotional für jemanden da zu sein oder umgekehrt das auch zu empfinden, das habe ich nicht. Ich habe immer nur das Schlechte gesehen. Hier, Nachrichten, es waren noch die 80er, Kalter Krieg und Pipapo und halt die 15 Jahre in Oakland und das Trinken hat es auch nicht besser gemacht und so. Und hey, du hast mir das gezeigt, ey, danke. Und dann diese Umarmung und die beiden sich knuddeln. Da denke ich immer daran, dass Victor French eigentlich nicht genommen werden sollte, weil NBC wollte einen jungen Darsteller haben. Weißt du, ne, Michael Landon war ja so, na, so Ende 30, so roundabout, als das gedreht wurde. Die wollten noch so einen 20-jährigen, jungen, fashion, 80er-Jahre-Typ. Und er hat gesagt, nein, das mache ich mit meinem Freund Victor French. Und so halt, ja. Mit dem ich schon hier nicht auf der Ponderosa, da war der sicher auch mal dabei, aber mit der ich schon hier die Ingles Farm rauf und runter geritten bin und so. Also zusammen auf Pferden, du weißt schon. Ne? Und dieser Moment ist total super, auch wenn ich es gerade die Entwicklung von Mark dann ein bisschen zu schnell fand, weil es ein bisschen gedauert hat, bis er seine Scheu oder sein Misstrauen ihm gegenüber abgelegt hat, weil es ist ja auch schwer zu schlucken, wenn der Typ sagt, ja. Ich bin übrigens ein Engel und Gott ist mein Boss und der schickt mich und ich soll Menschen helfen und was du hier siehst, sind einfach hier und da mal Fähigkeiten, die ich habe, aber andererseits das mit dem Essen, also mit dem Steak in dem Kühlschrank ist eine gute Idee. Wir wissen nämlich, zu den Gefühlen eines Mannes geht es über den Magen. Ne? Und das hat er auch. Und ich finde das einfach auch so super, wenn dann die letzte Szene ist, wo Jonathan wieder auf diesem bekannten Highway langläuft und so, und dann kommt von hinten das Auto und Mark hat sich vorher noch von seiner Schwester quasi verabschiedet, der er dann ja gesagt hat, hier übrigens, Jonathan kommt nicht mehr wieder. Dann rennt sie ja zu seiner Wohnung und weil sie doch wahrscheinlich wirklich ein bisschen einen kleinen Crush auf ihn gehabt hat und da macht so ein anderer Typ die Wohnung auf, die Tür auf und sagt, oh, ich bin gerade eingezogen, die Wohnung war gerade günstig zu haben und da bin ich ein. Sind Sie meine Nachbarin? Ja, auch vielleicht sehen wir uns ja zukünftig häufiger. Ach ja, das hoffe ich, Sie sind ja netter. Und also, weißt du, es ist sofort.
Ja,
so
ja,
eine,
klar.
Da dachte ich mir
auch
schon,
das wieder das, so eine Schicksalssache.
Die ja. Haben wir auch unter der Haube. Habe ich gesagt, da haben wir sie auch unter der Haube. Die hat doch, Jonathan, der alte Engelfuchs, ne, der hat den noch genau da reingebucht, den Typen, der auch aussieht wie als wenn er irgendwie so der nette Nachbar von nebenan wäre halt und so halt, ne. Also, es ist super. Ja, und diese letzte Szene, wo Jonathan dann in diesen Highway lang geht, Highway to Heaven und so, und Mark von hinten angefahren kommt und sagt, hier, steig ein und so, hey, ich möchte mit dir mitmachen, ich möchte einfach mit dir das zusammen machen, ey, ne, du kannst mich doch gebrauchen, es hat doch eben auch gut funktioniert, und er sagt dann, ja, Gott würde, also der Boss würde das nicht zulassen und so, aber dann nimmt er auch seine Hand und hält sie so fest und sagt, wir sehen uns wieder. Was er vorher am Beginn des Films diesem alten Mann gesagt hat, der ihn auf der Autobahn auch mitgenommen hat, der erst liegen geblieben ist, dem er dann geholfen hat und der ihn dann an der Seniorenresidenz rausgelassen hat, dem hat er auch gesagt, wir sehen uns wieder. Wenn das ein Engel zu dir sagt, hat das immer so eine latent was Bedrohliches, so finde ich. Weißt du? So wie wenn der Tod ja sagt, später. Aber da sagt er das zu ihm mit auch denselben Satz mit, wir sehen uns noch, wir sehen uns und du bist mein Freund. Ne? Wie gesagt, das geht dann schon sehr schnell und geht dann weiter und Mark fährt los, macht so einen Wendekreis und fährt die Straße runter und pff, dann geht sein Auto kaputt. Also mit so, dargestellt durch, weißt du, das Auspuff, da kommt ein bisschen Qualm raus, das Auto bleibt liegen.
Ja, knallt einmal laut.
Er steigt aber nicht aus, ne? Weil wir haben jetzt nur noch die Szene, Jonathan, der so nach oben guckt und diesen, und das kann Michael Landon, diesen dankbaren Blick gen Himmel. Weißt du, dieser.
Ja, total.
Er muss gar nichts sagen, weißt du, dieser Danke, Boss. Das ist ja, super und geht dahin.
Auch die Musik, über die haben wir jetzt noch gar nichts gesagt, die ist auch, also diese, allein diese Grundmusik, dieser Theme von dem Intro und so, das ist einfach auch eine Musik, die hat sich auch über die Jahrzehnte eingeprägt. Also ja. Du hättest mich jederzeit nachts wecken können und hier, mach mal die Melodie vom Engel auf Erden nach, hätte ich dir das vorsummen können, aber.
Da möchte ich dich dran erinnern, wenn wir nachts in Bonn auf der FedCon sind die Hotelzimmer zuhalten, weil der Slosh am Wörthersee, Ortsgruppe FedCon, Club Ortsgruppe Bonn versucht, das Gebäude zu stürmen, in dem wir sitzen. Wenn ich sage, Mensch, wir können ja abwechselnd Wache halten. Wir müssen immer, also der Weckton ist dann das Sam von Ein Engel auf Erden halt. Es ist echt, und dann ist auch der Film vorbei. Also es passiert schon durchaus viel und Einprägsames und es ist einfach wirklich der Beginn von einer echt schönen Serie. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe die Woche ich habe schon über Angel die Woche geredet und jetzt über den zweiten Engel und so. Und ich werde noch weitere Folgen von der Serie mehr auf Freevee ansehen. Ich werde jetzt nicht die Serie durchgucken, aber ich werde schon die Werbung runterschlucken. Ist auch nicht ganz so viel wie bei Babylon 5, komischerweise. Aber ich werde da durchaus noch ein paar Folgen raussuchen. Vielleicht so die Top 10 oder Top 20 und werde ein bisschen weiter gucken. Also es ist einfach wie so eine Lavalampe für mich. Es hat was Beruhigendes, was Entschleunigendes in dieser aktuellen Welt. Weißt du, wenn ich...
Ne, genau das, ja, richtig. Genau, also auch die Welt in den 80ern, die war auch schon stressig. Und die Serie hat damals, wenn man eben so diese Action-Serien, die haben wir jetzt auch schon ein paar Mal genannt, das war halt genau das Gegenteil. Und die Serie hier, ja, die gucke ich, wenn ich wirklich überhaupt keine Action will, wenn ich was Beruhigendes will, wenn ich eigentlich genau das will, was ich vorhin schon gesagt habe, nämlich quasi eine Handlung, wie sie auch in einer Star Trek Episode vorkommen könnte und mit diesem kleinen Mikrokosmos, der da stattfindet, dass immer nur so ein paar Leute sind, die betroffen sind und deren Probleme und aber auf so eine sympathische Art und Weise, dass mir das einfach Spaß bereitet.
Und das ist echt schön. Also das muss erstmal eine Serie aus der Zeit, wie gesagt, gerade schaffen. Ich weiß nicht, kennst du die Serie Ein Hauch von Himmel?
Ach ja, nicht direkt, also.
Das war mal in den 90ern eine Serie, die aber exakt, die lief glaube ich sogar länger, aber die hatte exakt im Prinzip auch dieselbe Geschichte. 94 bis 2003, Monika, Tess und Andrew sind Engel, die von Gott auf die Erde gesandt werden, um Menschen in Schwierigkeiten und Nöten beizustellen. Ist eigentlich genau dasselbe und das ist auch eine dieser Serien, Touched by an Angel, die hat meine Mutter auch früher geguckt. Aber da habe ich mich nicht ganz so für erwärmen können. Aber im Prinzip ist es genau dieselbe Handlung, nur halt in den 90ern. Und da muss ich sagen, in die 90er hat das einfacher gepasst, muss ich sagen. Da hat so ein bisschen Mystery, ein bisschen Fantasy, aber durchaus mit einem optimistischen Blick auf die Zukunft. Wie gesagt, in den 80ern ist das für die 80er, gerade für diese Ära, ist das unfassbar schwierig gewesen sein bei der NBC. Das hätte wahrscheinlich wirklich nur ein Michael Landon durchgekriegt. Weißt du, also das,
ja,
das
muss klar. Also mit anderen Darstellern wäre das mit Sicherheit auch gar nicht so gut vielleicht geworden. Also die beiden in dieser Kombo, das ist einfach großartig.
Absolut. Und das ist einfach, weil die auch so unterschiedliche Typen sind, aber man nimmt denen einfach auch dieses, dass sie auch im Realen, man nimmt denen das einfach ab, dass sie wirklich Freunde sind. Weißt du, wenn also richtig, die Hand anfasst von ihm und drückt und sagt, wir sind Freunde. Und das auch vorher in dem Film ja auch thematisiert, wo er zu Leslie sagt, man kann sich ja entscheiden, ob man ein Bekannter oder ein Freund sein möchte. Ich möchte ein Freund sein und so. Ne? Und das ist einfach so eine schöne, optimistische Sicht auf das Ganze. Und wie gesagt, da fehlt es mir auch nicht, dass da keine Feuerblitze und Pipapo sonst was kommen. Das hätte alles nur gestört. Und weißt du, wenn ich so vieles, was ich sonst so gucke, dann ist es immer so, es geht dann um alles, um Existenz, Erde und bla 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 und immer so viel auch so Negatives und da ist so ein Kleinod dazwischen, das ist mal wirklich was Schönes.
Gold wert.
Ist absolut Gold wert und deshalb kann ich nur empfehlen, liebe Leute, guckt auf Freevee, gönnt der Serie nochmals, ihr kennt die eh alle, ihr habt die eh wahrscheinlich meistens mit euren Eltern oder Großeltern, wie es in meinem Fall mal, vielleicht mal gesehen und es ist im Moment im Stream billiger wird's nicht. Man braucht nur einen Amazon-Account, um Freevee zu gucken.
Auf jeden Fall gibt's da eine Guck-Empfehlung, also ich habe selten eine Serie gesehen, die einfach so gut gealtert ist. Aus den 80ern. Da sind auch keine Klischees drin. Also es sind Klischees drin, aber keine störenden Klischees, sondern es sind eigentlich Klischees, die auch in der heutigen Welt auch so noch passieren.
Ja, auch da siehst du ja schon, die Sehnsucht nach früher ist ja auch, je älter man wird, umso mehr verfällt man auch in Nostalgie, geht uns ja auch nicht anders oder da bewegen wir uns gerne in Dingen von früher, wo es irgendwie alles einfacher und leichter war oder zumindest gefühlt. Da hast du auch sowas. Er sagt ja die eine Szene, wenn er mit Leslie die Tür aufschließt und so und er sah, dann sagen die, ach, früher brauchten wir keine Schlösser. Früher gab es Schlösser nur im Gefängnis und so und sonst waren überall die Türen offen und so. Das glaube ich auch nicht, dass das so in den 60, dass man, da war die Sehnsucht
doch, vielleicht. Mein Opa hat das immer erzählt. Ja? Also früher hat mein Opa immer gesagt, die Haustüren standen nachts offen.
Ja, meinst du, das war wirklich so?
Schon, also kann mir das gut vorstellen. Ja, so. glaube, das ist einfach eine komplett andere Zeit gewesen.
Ah, vielleicht.
Vielleicht mehr vertraut irgendwie und.
Ah, ich musste nur über diesen Satz mit, früher wurde nur im Gefängnis abgeschlossen. Da habe ich so ein bisschen, da dachte ich mir, das ist aber eine sehr, das ist aber eine sehr optimistische Sicht. Aber ja, wie gesagt, und auch dieses, dass diese, dass durchaus Mark so kaputt dargestellt wird, gerade in der ersten Hälfte, das ist auch ein Usus, nee, kein Usus für diese Zeit gewesen halt. Ne? Und
ja, gerade, total.
Wenn man
es
in dem Kontext sieht, ist das umso beeindruckender.
Tja. Beeindruckend ist auch, dass die Folge deutlich länger wurde, als wir es
absolut. Haben. Wir haben, ich weiß noch, als wir angefangen haben, wir gesagt, Mensch, oh, meinst du, wir kriegen eine halbe Stunde zusammen und so? Ah, wird ja vielleicht eng. Jetzt sind wir bei knapp einer Stunde und ich glaube, das war, also mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, mal über die Serie und über diesen Pilotfilm zu schwärmen und absolut. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und was mir am meisten Spaß gemacht hat, ist in dieser Folge deine absolute Begeisterung für die Serie. Das fand ich großartig.
Unerwartet.
Ja. Nein, ich habe schon gedacht, dass sie dir gefällt, weil wir können ja sagen, als wir dann gesagt haben, okay, dann setzen wir mal ein paar Pilotfilme auf so eine nicht existierende echte Liste halt. Und als wir dann zu einem Engel auf Erden kamen, da waren wir beide sofort dafür, das vorzuziehen, weil eigentlich wollten wir erst Airwolf machen. Ne?
Ja, gesagt, genau.
Komm, lass uns doch, ich habe eigentlich Bock auf das und ich habe auch Bock das und ja, dann der Rest ist himmlische Geschichte. Ne?
So ist es. Und jetzt euren Ohren, hoffentlich hattet ihr einen Spaß damit und auch mit der Episode. Also schaut euch das an und überzeugt euch gerne selbst davon und schreibt es uns dann auch in die Kommentare. Und jetzt kommentiere ich deinen Podcast schon ab.
Es ist so total großartig. Ich finde, du weißt, ich finde nie ein Ende, deshalb passt das super gut. Genau das, alles, was Kai gesagt hat. Und ihr findet uns jetzt übrigens auch im Blue Sky.
Oh, ja, genau. Weißt du,
ihr findet den Retrocast und mich.
Das ist Meta jetzt.
Ja, und Blue Sky. Und das Logo von Blue Sky ist ja dieser Himmel. Ne? Und
genau,
ich fühle mich so unfassbar viel wohler, wenn ich die Blue Sky App aufmache, als eine andere App im Moment.
Ja.
Also das wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr ändern.
In die Hölle fährt.
So ja, ungefähr. Deshalb folgt uns überall, hört den Retrocast. Das macht ihr sicher eh. Also lieber Kai, in dem Sinne, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir was. Ich wünsche euch was, liebe Leute. In dem Sinne, macht's gut. Tschüss und ciao.
Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.